Sind im Epheserbrief im Kapitel 2. Beginnen im Vers 11 heute Morgen. Paulus erinnert die Gläubigen in Ephesus noch einmal, wovon Jesus sie errettet hat. Er hat es schon einmal getan am Anfang vom zweiten Kapitel, aber jetzt spricht er nochmal spezifischer zu ihnen als den Heiden. Er sagt im Vers 11, deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart. Sagt, denkt daran, erinnert euch, wovon Jesus euch gerettet hat. Im Alten Testament sehen wir, dass der Abfall des Volkes Israel vom Gott oft mit Vergessen im Zusammenhang gebracht wurde. Jeremia sagt im Kapitel 19 zum Volk Israel, mein Volk, oder Gott sagt es durch Jeremia, mein Volk hat mich vergessen. Den nichtigen Götzen bringen sie Rauchopfer dar und die haben sie auf ihren Weg hinstürzen lassen. Wenn immer das Volk die Erinnerung an Gottes Segnungen nachgelassen hat, an seine Errettung, an seine Versorgungen, an sein gütiges Handeln mit seinem Volk und an diesen Bund, in dem sie mit Gott standen. Wann immer diese Erinnerung nachgelassen hat, scheint es, hat auch ihr Eifer für den Herrn nachgelassen. Und sie sind stolz und überheblich geworden und haben das als selbstverständlich genommen, diese Bundesbeziehung mit Gott, dass sie sein auserwähltes Volk sind. Und sie haben begonnen, ihre eigenen Wege zu gehen. Ich denke, wir sehen das sehr schön bei diesem Übergang, wenn ihr euch an unseren Bibelüberblick erinnert, vom Buch Josua zu dem Buch Richter. Am Ende vom Buch Josua heißt es, Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Und dann am Anfang vom Richterbuch im Kapitel 2 heißt es, und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und dienten den Baalim. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten, und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten dem Herrn zum Zorn. So verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth. Und ich glaube, dasselbe passiert auch in unserem Leben. Im 1. Korinther 10 sagt uns der Herr, dass diese Dinge uns zum Vorbild geschehen sind. Diese Dinge im Alten Testament und das Volk Israel, das sind Vorbilder für uns, dass wir davon lernen. Und ich glaube, auch wir tendieren dazu zu vergessen. Wir tendieren dazu zu vergessen, wie viel Jesus für uns getan hat, wovon er uns gerettet hat. Ich denke, gerade besonders, wenn wir schon länger mit Jesus gehen, mit ihm leben. Wir vergessen irgendwie, dass das Leben vor Christus wird irgendwie so verschwommen und es verliert seine Hässlichkeit, seine Leere ein bisschen. Und wenn wir uns dann zurückerinnern, dann fangen wir an, die Dinge selbstverständlich zu nehmen, unsere Erlösung, unsere Beziehung mit Gott. Und wir werden weniger dankbar und wir verlieren unseren Eifer, unsere Leidenschaft für den Herrn und unsere Radikalität für Jesus. Deswegen ist es gut, dass wir uns immer wieder erinnern, wie viel Jesus für uns getan hat, was er getan hat, wie sehr er uns liebt, wovon er uns errettet hat. Im Psalm 103 sagt der David, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Und so weiter. Ihr könnt es selber nachlesen, Psalm 103. Wir müssen zurückdenken. Wir müssen die Evangelien lesen. Wir müssen zum Tisch des Herrn kommen. Uns daran erinnern, wie viel Jesus für uns getan hat. Seine Vergebung annehmen. Seine Vergebung erfahren. Wir müssen einander erzählen, glaube ich, was der Herr in unserem Leben tut. Wie gut Gott ist in unserem Leben. Und wir müssen zurückdenken an das, was er für uns getan hat. Das ist eine sehr wichtige Handlung in unserem christlichen Leben, uns zu erinnern, zurückzudenken. Das ist wichtig für unsere geistige Gesundheit. Ich möchte euch alle ermutigen, wenn ihr das noch nicht tut, dass ihr ein kleines Heftchen oder ein kleines Tagebuch in eurer Bibel habt und dass ihr aufschreibt, das, was Gott in eurem Leben tut. Die Segnungen, die er euch schenkt, das also zu eurem Herzen spricht, in eurer Zeit gemeinsam mit ihm. Und dann ist immer gut, dann können wir die erhörten Gebete, dann können wir zurückblättern und wir können uns erinnern, wie gut der Herr in unserem Leben ist. Also wenn ihr das noch nicht tut, ich möchte euch echt ermutigen, anzufangen, so ein Büchlein zu führen. Manche schreiben jeden Tag rein, ich persönlich bin kein Tagebuchführer. Aber ich schreibe mir die Dinge auf, wo Gott wirklich zu meinem Herzen spricht. Und was Gott tut. Und dann kann ich zurückgehen und ich kann mich erinnern. Ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir regelmäßig Abendmahl feiern. Deswegen geben wir regelmäßig Gelegenheit hier. Wir müssen dran denken, wir müssen es vor Augen behalten. Wie sehr Jesus uns liebt. Dass er meine Sünde und deine Sünde ganz konkret aufs Kreuz getragen hat und uns erlöst hat und mit dem Vater versöhnt hat, wie wir sehen werden. Und wir können das auch als Familie tun. Ich möchte euch ermutigen, die Ehepaare oder Familien, die hier sind, das gemeinsam zu tun. Wenn beide gläubig sind natürlich, dann geht es. Oder auch persönlich. Ich feiere manchmal alleine Abendmahl. Ich mit dem Herrn. Wenn ich besondere Angriffe habe oder Versuchungen oder besonders kämpfe, dann setze ich mich hin und halte mir das bildlich vor Augen, was Jesus für mich getan hat. Den Sieg, den er am Kreuz für mich errungen hat. Die Kraft, die von ihm kommt. Die Vergebung, die von ihm kommt. Das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Erinnert euch, das ist eine gute Sache. In der Offenbarung 2 hatte Jesus diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben und er hat gesagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und dann sagt er, denk nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Also Gott sagt uns, der erste Schritt zurück zur Heilung ist, denk zurück. Denk daran, erinnere dich, wie es war, als du für Jesus gebrannt hast. Zurückdenken, erinnern. Paulus erinnert diese Jünger in Ephesus hier immer wieder zurückzudenken. Erinnert euch, was Jesus getan hat. Erinnert euch an seine Segnungen. Erinnert euch, wie es war, bevor Jesus euch errettet hat und wovon er euch erlöst hat. Denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, die Lampe hilft auch nichts, ja? Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Paulus sagt, denkt zurück an euer Leben als Heiden. Diese Heiden, die von den Juden die Unbeschnittenen genannt wurden. Beschneidung war natürlich dieses Ritual, wo ein Ritus, der die Zugehörigkeit zum Volk Gottes ausgedrückt hat. Und die Juden haben runtergeschaut auf die Heiden, haben gesagt, ah, das sind die Unbeschnittenen, die nichts zu tun haben mit dem Gott Israels. Paulus fasst es hier ganz gut zusammen, wie das Leben war als Heiden. Er sagt, ihr wart zu jener Zeit ohne Christus. Ihr wart ohne Christus. Kann sich irgendjemand hier noch vorstellen, ohne Jesus zu leben? Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie könnten wir ohne ihn leben? Wir sind für ihn erschaffen worden. Und wir haben seine wunderbare Gegenwart in unserem Leben erlebt. Seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung, seine Führung, seinen Trost, seine Stärkung. Wir haben Gemeinschaft erlebt mit ihm. Gekostet von seiner Herrlichkeit. Ich habe gestern Abend nachgedacht, einfach über die letzte Zeit. wie gut Gott ist in meinem Leben, wie gut er ist, wie geduldig und wie treu er ist, sogar wenn wir untreu sind und wie restlos seine Vergebung ist und wie gnädig er in meiner Schwachheit ist, wenn ich Fehler mache und wie sehr er mich trägt, wenn ich am Ende bin mit meiner eigenen Kraft und wie sehr er mich beschützt und wie sanft und wie liebevoll er mich korrigiert und er mich lehrt. Und ich habe nachgedacht über die Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat. Und seine Versorgung. Wow, Gott ist wirklich gut. Ich bin so dankbar. Ich bin gesegnet und ich bin glücklich, Jesus zu kennen und mit ihm und für ihn zu leben. Wirklich, meine Entscheidung für Jesus war die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich habe die nie bereut. Und ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat. Das ist Christentum. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss oder in Fülle haben. Und ich glaube, wir alle können das bezeugen. Leben mit Jesus ist Leben in Fülle. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu leben. Leben ohne Jesus ist kein wirkliches Leben. Leben ohne Jesus erscheint mir nicht mehr lebenswert. David hat gesagt, im Psalm 84, er hat gesagt, ein Tag in deinen Vorhöfen. Und im Alten Testament, in der Sprache damals, hat das geheißen, ein Tag in Gemeinschaft mit dir. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Und er sagt, ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Ich glaube, wir können es auch sagen, lieber ein Tag ohne Jesus als ein Tag mit Jesus als 1000 Jahre ohne Jesus. Okay, lass uns ansehen, wie unser Leben war, wie das Leben der Epheser war, bevor sie Jesus als ihren Erlöser und als ihren Herrn angenommen haben. Paulus sagt uns zuerst, ihr wart ohne Christus. Das ist so eine Art Zusammenfassung. Und ohne Christus zu sein, heißt wirklich daneben zu stehen. Ohne Jesus zu leben, heißt daneben zu stehen. Und er sagt, ihr wart ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Gott hatte ein Volk erwählt und hat sie abgesondert von den heidnischen Nationen, um seinen Heilsplan zu vollbringen, um den Messias, den Erlöser durch das Volk Israel hervorzubringen. Und er hat ihnen sein Gesetz gegeben und er hat sie gesegnet. Und die Heiden waren ausgeschlossen. Sagt, ihr wart ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Und dann sagt er als zweiten Punkt, ihr hattet keinen Anteil an dem Bund Gottes mit Israel und an seinen Verheißungen. Gott hat zu Abraham gesagt, in dir werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und natürlich in Jesus, in diesem Nachkommen Abrahams. Und Jesus war ein Jude natürlich. Und mit keiner heidnischen Nation hatte Gott einen Bund. Sie hatten keine Hoffnung, sagt er weiter. Und wirklich diese leeren Philosophien, diese Religionen dieser Welt haben nicht viel zu bieten. Wir lassen uns ziemlich kraftlos zurück im Angesicht unseres Lebens und besonders im Angesicht des Todes. Es wird über Voltaire berichtet, der so über das Christentum gespottet hat. Er wird berichtet, dass er in der Nacht vor seinem Tod die ganze Nacht lang um einen Priester geschrien hat. Und die Krankenschwester, die ihn betreut hat, hat nachher gesagt, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Was für ein Kontrast die christlichen Märtyrer sind, die mit Gelassenheit, die mit Frieden, die mit freudiger Erwartung dem Tod entgegengesehen haben. Ich denke an den Stephanus, der die Herrlichkeit Gottes sah und Jesus gesehen hat, der ihn erwartet hat. Und er hat gebetet für die, die ihn gesteinigt haben, für seine Mörder. Er sagt, Gott rechne ihnen das nicht zu. Ja. Jesus, nimm du meinen Geist auf. Es wird uns berichtet, sein Angesicht war wie das Angesicht eines Engels. Er hat gestrahlt. dass wir eine Hoffnung wir haben. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist für mich Gewinn. Hast du Hoffnung heute Morgen? Weißt du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Wenn du stirbst, wir alle werden ewig leben. Wir werden nur von diesem Leben hier auf der Erde in ein ewiges Leben übergehen. Und wir werden alle entweder in Beziehung mit Gott leben, in seiner Herrlichkeit oder für immer getrennt von ihm. Und den Sinn unseres Lebens ewig versäumen. Weißt du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Hast du Hoffnung heute Morgen? Wenn nicht, dann brauchst du Jesus in deinem Leben. Und es muss im Leben von jedem Christen müssen an einen Punkt kommen, wo wir eine Entscheidung treffen. Wir sind halt automatisch Gottes Kinder. Auch nicht, weil wir irgendwelche äußeren Dinge tun, in die Kirche rennen, Gottesdienst besuchen, die ganzen Traditionen durchgehen. Es muss eine Entscheidung kommen. Für Jesus. Wo wir sagen, Jesus, ich nehme das an, was du für mich getan hast am Kreuz. Und ich lade dich in mein Leben ein, in mein Herz, als meinen Erlöser und als meinen Herrn. Und dann kannst du sicher sein, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst und du kannst Hoffnung haben in Jesus. Für dieses Leben und auch für alle Ewigkeit. Paulus sagt, ihr wart ohne Gott in dieser Welt. Ihr hattet keine Hoffnung ohne Jesus. Und ja, die Heiden, die Epheser hatten ihre Götter. Die hatten den Tempel für die Artemis. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wo sie geschrien haben, groß ist die Artemis. Und dieser Tumult, der in Ephesus war, als der Paulus dort war. Ja, sie hatten ihre Götter. Aber sie kannten nicht den wahren Gott. Und Leute, es gibt nur einen Gott. Und das ist Yahweh. Das ist der Gott, der sich in der Bibel offenbart. Du bist entweder mit ihm oder du bist alleine, ohne Gott. Ganz egal, wie viele Götzen oder wie viele Götter du dir selber schnitzt. Das ist der Unterschied zwischen diesen anderen Göttern, zwischen diesen Götzen und dem Gott der Bibel. Das ist der Unterschied. Die einen gibt es, den Gott der Bibel gibt es wirklich, die anderen sind eine Illusion. Die einen sind Erfindungen von Menschen, der andere ist ja unser Schöpfer, der sich uns offenbart. Einen sind Täuschung und Fantasie, unser Gott ist die Wahrheit, ist der, der real existiert. Und es gibt nur einen Gott, und das ist der Gott der Bibel. Und du bist entweder mit ihm, oder du bist gegen ihn und ohne ihn. Und fast ist unser Leben ohne Jesus nicht gut zusammen, wo er sagt, ihr wart ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Oh Mann, ohne Gott in dieser gefallenen Welt zu sein, das ist wirklich ohne Hoffnung zu sein. Diese Welt ist ein grausamer, ein selbstsüchtiger, ein ungerechter Ort. Und es gibt keine Hoffnung in dieser Welt. Wenn diese Welt alles ist, was es gibt, dann sind wir wirklich hoffnungslos. Wir haben am Dienstag das Buch Prediger durchgenommen. Und der Prediger sagt uns, das Leben ohne Gott in dieser Welt ist Windhauch. Nix. Nichtigkeit. Es gibt keine Hoffnung. Du füllst dein Leben mit leeren Dingen, die dich nie befriedigen können. Und dann stirbst du und alles ist vorbei. Das Leben ohne Gott ist letztlich alles egal, alles wertlos, alles vergänglich, alles frustrierend, alles leer, alles sinnlos. Und die Philosophen, die wirklich ehrlich sind, die erkennen das ja wohl. Meistens bleibt dann Zynismus über. Und der Prediger Salomo, der gescheite Mann, der reichste Mann, der schönste Mann, der berühmteste Mann, der Mann mit den 1000 Frauen, das war sein Schluss am Ende seines Lebens, am Ende seiner Suche, wo er Erfüllung gesucht hat, ohne Gott in dieser Welt. Und er hat gesagt, ich habe mir nichts vorenthalten, wonach mein Herz begehrt hat. Was immer mein Herz begehrt hat, das habe ich mir gegönnt. Und sein Schluss von dem Ganzen ist, Es ist Nichtigkeit. Alles ist Nichtigkeit. Alles ist ein Haschen nach Wind, so ein Greifst und es ist nichts da. Alles heiße Luft. Und wenn du dein Leben ohne Gott lebst, dann wird dein Leben hoffnungslos und leer und unbefriedigend sein und wirklich sinnlos sein und das in alle Ewigkeit. Augustinus hat gesagt, für dich hast du mich geschaffen und mein Herz bleibt unruhig in mir, bis es ruht in dir, oh Gott. Also wir waren ohne Gott in dieser Welt, wir waren hoffnungslos, denn nur er ist Hoffnung. Vers 13. Jetzt aber. So ähnlich wie im Vers 4, wo es heißt, aber Gott. Zuerst das dunkle Bild. Gott malt ein Bild mit schwarzen Farben und dann jetzt kommen die Farben von der Gnade Gottes auf diesen schwarzen Hintergrund. Jetzt aber. Jetzt kommt wieder Gott ins Bild. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Jesus hat das, was uns von Gott trennt, unsere Sünde, unsere Schuld, hat er weggenommen. Jesus hat den Preis bezahlt dafür und hat uns reingewaschen durch sein Blut. Wir waren einst fern und jetzt sind wir nahe. Und das gilt besonders für die Heiden, weil Gott hatte einen neuen Weg für sie. Nicht mehr den Weg des Alten Testaments, den Tempel und die Opfer, diese ganzen Dinge, von denen die Heiden ausgeschlossen waren, sondern einen neuen Weg. Seid in Christus nahe gekommen, sagt er hier. Warum in Christus? Durch sein Blut, durch das, was er für uns getan hat am Kreuz. Er ist unser Friede. Und Paulus wird uns das zeigen in zwei Beziehungen. Er ist unser Friede. Friede schafft Friede zwischen dem Sünder und Gott und zwischen den Heiden und den Juden, zwischen den Menschen. Sünder ist der große Spalter oder der große Trenner in dieser Welt zwischen den Menschen und Gott, zwischen Heiden und Juden, zwischen Rassen, zwischen Mann und Frau und Arm und Reich. Aber Jesus hat die Sünde besiegt. Jesus ist unser Friede. Wir sehen es hier zuerst in der Beziehung zwischen den Menschen, zwischen den Juden und den Heiden. In Vers 14 sagt, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. In seinem Fleisch hat er die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Friedenstiftenden in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Es gibt kaum zwei andere Gruppen, die so sehr verfeindet waren wie die Juden und die Heiden. Die Juden sollten eigentlich Licht für die Nationen sein, sollten ein Vorbild sein in ihrer Funktion als auserwähltes Volk. Die Nationen sagen, hey, wir wollen auch diese Beziehung mit Gott haben, aber die Juden sind hochmütig geworden und haben begonnen hinunterzuschauen auf die Heiden. Sie haben die Heiden die Hunde genannt. Und die Rabbis haben gesagt, die Heiden sind nur dazu da, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Sie waren unrein. Und wenn so ein orthodoxer Jude auf der Straße gegangen ist und sein Gewand einen Heiden berührt hat, dann hat er das Gewand gewaschen und hat diese ganzen Reinigungsriten durchlaufen müssen, um wieder rein zu sein. Die Heiden waren unrein, die Heiden waren Abschaum. Die Juden haben die Heiden verachtet. Und die Heiden haben genauso reagiert. Antisemitismus. Und wir kennen diese Horrorgeschichten über die Juden, die ja, da fast der Teufel als der Teufel leibhaftig hingestellt wurden. Und ich denke, wir alle kennen solche Abbildungen, vielleicht aus dem Mittelalter, vielleicht aus der Zeit des Nationalsozialismus, wo die Juden so dargestellt wurden, der Jude mit dem Teufelsschwanz und was denn, der gerade dabei ist, irgendein ein Mädchen zu opfern. Und da war diese Feindschaft zwischen den Juden und den Heiden. Die haben sich gegenseitig verachtet. Und im Tempel zur Zeit Jesus war diese Trennwand. Da war diese Mauer, die den Hof der Heiligen getrennt hat von dem Vorhof der Heiden. Und die Archäologen haben diese Inschrift gefunden, die an dieser Mauer angebracht war, an diesem Vorhof, also an dieser Trennwand, beim Vorhof der Heiden. Und diese Inschrift hat gesagt, kein Ausländer, das heißt kein Heide, darf in die Abgrenzung, welche das Heiligtum umgibt, eintreten. Jeder, der dabei erwischt wird, wird selbst an seinem darauf folgenden Tod schuldig sein. Das war die Beziehung zwischen den beiden, die Juden und die Heiden. Aber Jesus hat gesagt, ich habe diese Trennung, diese Zwischenwand abgebrochen. Er hat sie abgebrochen in Vers 14. Und er hat das Gesetz, das was der Anlass war, was einen Unterschied gemacht hat zwischen den Heiden und Juden, Anlass für diese Feindschaft, hat er durch seinen Leben, durch sein Leben und durch seinen Tod erfüllt. Und er sagt uns jetzt, er hat aus diesen beiden Frieden stiften, Vers 15, in sich selbst zu einem neuen Menschen geschaffen. In sich. Er ist das Haupt. Er hat einen neuen Menschen geschaffen, die Gemeinde. Er ist das Haupt. Und alle, die ihm vertrauen, sind sein Leib. Und egal aus welchem Hintergrund sie kommen. Siehe, die Gemeinde Gottes besteht nicht aus Juden und aus Heiden, sondern die besteht aus Christen. Es ist eine ganz neue Identität. Gott hat was ganz Neues geschaffen. Und ich stelle es wirklich in Frage, ob das wirklich nach Gottes Herz ist, wenn wir beginnen, solche Mauern wieder aufzubauen. Wenn zum Beispiel Christen aus jüdischem Hintergrund, messianische Juden, so ein großes Tarat draus machen, um mehr jüdisch sein. Und wir Mauern wieder aufbauen und wir haben messianische Gemeinden und afrikanische Gemeinden und russlanddeutsche Gemeinden und wenn wir anfangen, so eine übergroße Betonung auf Konfessionszugehörigkeit zu legen. Gott hat uns gesagt in Galater 3, 28, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Mann noch Frau, da ist nicht Sklave noch Freier, denn ihr seid alle einer in Christus. Das ist Gottes Herz. Wir sind alle eins, wir sind alle gleich vor Gott. Wir haben alle auf dieselbe Art und Weise Zugang zu Gott. Wir sind alle erlöst durch Jesus und sein Werk für uns. Und ich glaube, die ideale Gemeinde ist ein bunter Haufen. Schwarz und weiß und jung und alt und Mann und Frau und arm und reich. Ich glaube, wenn wir uns wieder aufgrund von bestimmten Merkmalen absondern und abgrenzen von anderen Christen, dann geht eigentlich viel von diesem Bild verloren. Viel von dem Zeugnis vor der Welt. Wir sind alle eins. Es gibt keinen Heiden und keinen Juden mehr, sondern ich bin in Christus und du bist in Christus. Okay, dann sind wir eins. Das ist die Gemeinde. Gott hat die Heiden und Christen versöhnt in sich und eins gemacht. Und in Christus sind wir alle versöhnt mit Gott. Vers 16. Und die beiden hat er in einem Leib mit Gott versöhnt. Durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündet euch, den Fernen, Fernen, die Heiden und den Nahen, den Juden. Vers 18, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid nicht mehr ausgestoßen, ihr seid von Ausgestoßenen zu Bürgern im Reich Gottes geworden. Ihr seid von Fremden zu Kindern Gottes geworden, Teil seiner Familie. Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also Gott hat nicht nur einen neuen Leib erschaffen, einen neuen Menschen und ihr seid Teil davon. Er baut auch ein neues Gebäude. Und ihr seid ein Stein in diesem neuen Tempel. Und seht hier, dieser Tempel wächst noch. Er ist noch im Bau begriffen. Wir sind Steine in diesem Gebäude, in diesem Tempel. Und wir sind aufgebaut auf der Lehre der Apostel und der Propheten. Was haben die Apostel gepredigt? Das Evangelium von Jesus Christus. Er ist der Eckstein, der alles zusammenhält. Und in ihm zusammengefügt, da wachsen wir. Er ist unser Zentrum. Er hat die Mauer niedergerissen. Er hat die Feindschaft getötet, die zwischen uns war. In ihm sind wir eins. Er ist unser Friede. Wie können wir Friede und Einheit erfahren als Gemeinde, als Familien, als Ehepaare, als Freunde? Nur wenn Jesus im Mittelpunkt ist, im Mittelpunkt vom Leben von jedem Einzelnen von uns und im Mittelpunkt unserer Gemeinde, im Mittelpunkt unserer Familien und im Mittelpunkt unserer Beziehungen. Und das ist wirklich praktisch. Jesus hat zu jedem von uns gesagt, wenn jemand mir nachfolgen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das ist wirklich praktisch. Stirb dir selbst, deinen selbstsüchtigen Wünschen. Achte die anderen, deine Geschwister, deinen Ehepartner, deine Familie höher als dich selbst und dann folge mir nach. Das ist praktisches Zeug. Und Jüngerschaft ist immer in Beziehung mit anderen Menschen. Weil, hey, dort müssen wir sterben. Dort müssen wir uns selbst verleugnen, in Beziehung mit anderen Menschen. Unsere Selbstsucht überwinden. Jüngerschaft und geistliches Wachstum ist schwer möglich, wenn wir alleine sind, allein auf einer Insel, irgendwo. Deswegen ist Gottes Plan für uns, dass wir in Gemeinschaft sind. Der Herr stellt uns in Beziehungen mit anderen Menschen. Und wir sind ein wachsender Tempel, sagt er uns hier im Vers 21. Wir sind ein wachsender Tempel. Und Gott will, dass wir wachsen. Gott will, dass wir ihm ähnlich werden. Und dass wir im Verständnis von seiner Liebe und Gnade wachsen und in der Erfahrung seiner Kraft. Wir müssen das erkennen. Wir sind in einem Bauprojekt. Das ist, was Gott tut. An uns und auch in unserer Mitte. Und wir sind lebendige Steine. Und Gott lebt nicht als lebendigen Stein zwischen zwei andere lebendige Steine, die zu mir passen. Es können meine Freunde sein, es kann der Ehepartner sein, die Familie, der Mitbewohner vielleicht. Gott legt mich als Stein zwischen andere Steine und Gott sendet Menschen in mein Leben, die er speziell für mich ausgesucht hat. Gott ist souverän. Und er setzt uns nebeneinander und wir sind lebendige Steine. Und lebendige Steine haben es an sich, wir reiben uns aneinander. Und wir reiben diese scharfen Kanten weg, die noch in unserem Leben da sind. Und jedes Mal, wenn ich davonlaufen will, wenn ich sage, ich halte es immer aus, dann renne ich davon und Gott nimmt mich und setzt mich zwischen zwei neue Steine. Zwischen zwei neue Personen und der Prozess fängt wieder von vorne an. Weil Gott, wir sind Gott viel zu wichtig, als dass er uns so lässt, wie wir sind. Er will uns schleifen, er will uns formen. Und darum ist es wichtig, wenn wir Reibereien haben mit unseren Menschen, die um uns sind, wenn Gott uns vielleicht mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammengesteckt hat und wir Menschen sind mit unterschiedlichen Kanten in unserem Leben, dann ist es wichtig, dass wir das von Gott annehmen. Dass wir nicht versuchen, davon zu laufen, sondern dass wir fragen, Gott, was willst du mich lehren? Willst du mich Vergebung lehren? Oder Liebe lehren? Oder Barmherzigkeit, Geduld? Und Gott, in welchem Bereich meines Lebens willst du wirken? Was ist dein Plan, dass ich es so schwer habe mit dieser Person? Was ist dein Plan da drin? Vielleicht, dass ich sensibler werde. Oder vielleicht, dass ich ordentlicher werde. Oder auf der anderen Seite weniger perfektionistisch. Vielleicht will Gott mich davon heilen. Vielleicht will er, dass ich zuhören lerne. Und dass ich lerne, gegen meine Gefühle zu lieben und gegen meine Gefühle zu dienen. Dass ich mehr über seine Vergebung und über seine Geduld lerne, über seine Annahme für mich. Und auch seine Barmherzigkeit und seine Zurüstung. Wenn ich sage euch, ich pack's nicht mehr, Gott. Wenn ich dann zu ihm laufe. Und ich lerne ihm mehr zu vertrauen. Ich lerne, dass er stark ist in meiner Schwachheit und ich werde ihm ähnlicher gemacht. Diese scharfen Kanten werden abgeschliffen in dem Prozess. Das ist, was Gott in dem Leben von uns allen tut. Und Gott ist souverän und wir müssen das wirklich lernen, die Menschen, diese Umstände, die Gott in unser Leben schickt, mit anderen Augen zu sehen. Dass wir die als Gelegenheit sehen, zu wachsen. Gelegenheit sehen, Jesus ähnlicher zu werden. Gott baut uns zu einem Gebäude, zu einem Tempel. Also ein Zeugnis für sich. Und hey Leute, wenn wir in den Himmel kommen, dann wird der Bau, dann wird der Tempel perfekt sein. Dann werden wir perfekt abgeschliffen sein. Gott baut einen heiligen Tempel. Und in ihm werden auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Am Beginn der Schöpfung ging Gott mit verschiedenen Menschen. Wir sehen, wie er mit Adam im Garten spazieren geht, wie er mit Abraham ging. Und dann hat Gott sich durch Abraham eine Nation auserwählt. Und Gott hat begonnen, unter seinem Volk zu wohnen. Im Heiligtum, in der Wüste, der Treffpunkt mit Gott, später der Tempel. Und dann hat Gott gewohnt im physischen Leib Jesu, als Jesu hier war. Dieser Leib, der für uns ans Kreuz genagelt wurde. Und jetzt will oder wohnt Jesus in unseren Herzen. In den Herzen von denen, die ihm vertrauen. Und er wohnt in seiner Gemeinde. Allgemein als sein Gebäude. Und er ist der Eckstein. Er ist das Haupt des Leibes. Er hat Friede gemacht. Er eint uns. Nochmal, wie können wir Einheit, wie können wir Friede erfahren in unserer Gemeinde, in unseren Familien, in unserer Ehe, mit unseren Freunden? Sehr praktisch, wenn wir uns um ihn versammeln, um Jesus, wenn wir über Jesus reden, wenn wir miteinander und füreinander beten. Und hey, niemand kann lange fein sein mit jemandem, mit dem er betet. Es ist unmöglich. Betet miteinander und füreinander. Gerade als Ehepaare, gerade als Familien. Und ihr werdet Einheit erfahren in Jesus. In seinen Frieden. Verbringt Zeit im Wort gemeinsam. Und wir müssen auch gemeinsam zum Tisch des Herrn kommen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr das auch als Familie, auch als Ehepartner tut. Und natürlich, Jesus hat gesagt, wenn wir auf dem Weg zur Anbetung sind, zu seinem Tisch, dann, und wir sehen, dass jemand was gegen uns hat, dann hat es Priorität, dass wir uns versöhnen. Seht ihr, wir versöhnen uns zuerst miteinander, untereinander und dann erfahren wir seine Vergebung. Und wir nehmen sie an und wir feiern das, was er für uns getan hat. In ihm zusammengefügt, in ihm zusammengefügt. Wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Lasst uns beten und dann wollen wir gemeinsam Abendmahl feiern. Und zurückdenken an das, was Jesus für uns getan hat. Vater, wir danken dir für dieses Werk, was du in unserem Leben tust. Ich danke dir so sehr, Gott, dass ich dich kennen darf. Ich danke dir, dass du mich erlöst hast. Herr, ich denke zurück an diese Sinnlosigkeit meines Lebens, bevor ich dich kannte. An diese Leere, Herr, die ich gefühlt habe. Und Jesus, ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne dich zu leben. Jesus, wir danken dir für deine beständige Treue, deine Liebe, deine Güte in unserem Leben, deine Vergebung, Herr, dass du so geduldig mit uns bist, wenn wir Fehler machen. Vater, wir danken dir für die Menschen, die du in unser Leben gestellt hast. Du hast uns so sehr gesegnet, Gott. Wir danken dir, dass wir uns hier versammeln dürfen. Wir danken dir für den Raum, den du uns hier gegeben hast. Wir danken dir für deine Versorgung. Herr, dass du uns zusammengeführt hast. Und wir wissen, es ist kein Zufall, weil du Gemeinde baust, Herr. Weil wir lebendige Steine sind in deinen Händen. Herr, wir danken dir dafür. Und wir bitten, Herr, um mehr Geduld. Wir bitten, dass wir wachsen dürfen in diesen Umständen und in diesen Reibereien, in diesen Spannungen, in denen wir uns befinden. Du tust es nur, weil du uns liebst. Und ich bitte dich, Herr, hilf uns, unser Leben mehr und mehr mit diesen Augen zu sehen. Und Jesus, wir danken dir auch, dass wir immer wieder zurückdenken dürfen. Und mehr als zurückdenken dürfen, dass wir uns das, was du für uns getan hast, vergegenwärtigen dürfen, bildlich vor Augen halten dürfen. Herr, das Kreuz, wo du dich für uns brechen hast lassen und wo wirklich unser alter Mensch mit dir gebrochen worden ist, sodass Sünde und dieses alte selbstsüchtige Ich uns nicht mehr beherrschen muss. Ich danke dir für diesen Sieg, für diese Kraft, Herr, die von deinem Werk am Kreuz kommt. Ich danke dir auch für die Vergebung, die wir in dir haben. Dass wir kommen dürfen und unsere Lasten, unsere Sünden, all das jetzt bei dir abladen dürfen. Während wir an dich denken. Und dass wir konkret deine Vergebung in Anspruch nehmen dürfen. Und deine Reinigung. Und Vater, dass wir mit einem reinen Gewissen von hier weggehen dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass jeder von uns dir persönlich begegnet. Wir danken dir für diese Gelegenheit, dir zu begegnen an deinem Tisch. Wir danken dir, Jesus, dass du dich brechen hast lassen für uns, dass du dein Blut vergossen hast für uns. Und Jesus, ich bitte dich, falls noch irgendjemand hier ist, der dich nicht persönlich kennt, dass er diese Gelegenheit wahrnimmt, dich einzuladen in sein Leben. Wenn wir deinen Leib und dein Blut in Händen halten, Herr, diese Zeichen, die du uns gegeben hast. Und sagen, Jesus, ich nehme das für mich persönlich an. Und ich gebe mich dir hin. Sei du mein Herr und sei du mein Erlöser. Lass uns verstehen, Gott, ein bisschen mehr, wie sehr du uns liebst und was du getan hast. Wenn wir jetzt zum Abschluss an dich denken und feiern das, was du für uns getan hast. Darum bitten wir dich in Jesu Namen.